Hey, das ist der Abend der Jugend auf Radio Horeb am Mikrofon in München. Begrüße euch ganz herzlich dazu, Nikolaus. Ich freue mich, dass du zu Hause mit dabei bist bei diesem Abend der Jugend. Mit mir live auf Sendung ist heute Maria Kolak. Ihr habt sie gerade eben schon beim Rosenkranz gehört. Grüß dich, Maria.
Hallo.
Und noch jemand ist mit dabei, und zwar, wir haben zurzeit in München hier eine Praktikantin, und zwar Agnes. Grüß dich.
Hallo.
Freut mich, dass ihr beiden mit dabei seid. Ja, wir haben heute einige Themen hier beim Abend der Jugend. Wir starten zuerst einmal mit einer brisanten Frage, die vielleicht in der katholischen Kirche immer wieder gestellt wird, die vielleicht auch dir gestellt wurde oder die du dir selbst vielleicht gestellt hast. Und zwar, warum können Frauen in der katholischen Kirche keine Priesterinnen werden? Du bist übrigens auch heute Abend eingeladen, mitzusprechen unter 0171 57 53 200 erreichst du uns per WhatsApp, kannst gerne deine Fragen loswerden oder auch deine Kommentare. Wir freuen uns, mit dir ins Gespräch zu kommen. 0171 57 53 200. Nach dem Thema Frauenpriestertum werden wir den nächsten Teil der Gebetsschule hier beim Abend der Jugend gemeinsam mit Bruder Jonathan Fuhr machen und danach zum Abschluss das Thema Pornografie. Dazu ist Rebecca Wagner mit uns verbunden von Free Indeed. Sie steht heute für euch zur Verfügung mit allen Fragen, die ihr habt zu diesem Thema. Gerne jetzt auch schon deine Frage bei WhatsApp uns weitergeben. Du bleibst natürlich vor allem bei diesem Thema komplett anonym, brauchst dir keine Sorgen zu machen. Gerne auch nachher die Frage löschen, da haben wir kein Problem damit. Aber es ist die Möglichkeit für dich, deine Frage zu diesem, ja, Thema loszuwerden, für das man sich vielleicht manchmal schämt. Wie gesagt, vollkommen anonym, einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Wir wollen jetzt gleich nach der Musik starten mit dem ersten Thema, und zwar Frauenpriestertum. Agnes, Maria, ihr beiden seid hier mit im Studio, vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon dran, dann kann man euch auch besser hören. Wenn ihr das jetzt hört, Frauenpriestertum, ich denke, ein Punkt ist klar, den brauche ich jetzt nochmal nicht groß aufzuwärmen. In der katholischen Kirche ist es nicht möglich, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden. Wie geht es euch damit? Agnes, magst du starten?
Ja, also ich fühle mich dadurch eigentlich nicht benachteiligt. Also ich finde, es gibt genügend Möglichkeiten, dass ich mich als Frau in der Kirche einbringe. Ich muss dazu nicht Priesterin werden. Ja.
Maria, was sagst du?
Ich habe mich da nie benachteiligt gefühlt, aber weil ich persönlich auch nie die Berufung gespürt habe, Priester werden zu wollen. Also ich fand es tatsächlich eine sehr interessante Frage, wieso, weshalb, warum, und hatte darüber auch schon ganz viele Diskussionen mit Freunden. Und wenn man mehr in die Materie reingeht, dann finde ich, gibt es da viele Argumente, die einfach wirklich für die Meinung der Kirche sprechen.
Wirst du denn oft darauf angesprochen?
Ja, ich habe sehr viele nichtgläubige Freunde im Freundeskreis und die versuchen natürlich Themen zu finden. Wie kann ich nur an so einen Glauben glauben? Wie kann ich nur an diesen Jesus glauben? Und wie kann ich hinter der Kirche stehen? Und die nehmen gerne jeden Punkt, der ihnen irgendwie gar nicht passt, und ja, wollen mich damit angreifen oder meinen Glauben. Und deswegen, ja.
Ich sag mal so, wenn jemand mit so einer Frage kommt, hat man ja meistens so ungefähr 1 bis 2 Sätze Zeit, um eine Antwort zu geben. Sonst kommt so ein gewisses Abwinken und man sagt, ja, vielleicht ein andermal. Was sind deine 1 bis 2 Sätze, die du in so einer Situation sagst?
Ich sag zuerst immer, dass man mehr in die Materie reingehen muss. Als erstes, als ich noch nicht so gläubig war, habe ich das ehrlicherweise auch nicht verstanden. Aber mein Lieblingsargument ist einfach dieses biblische Argument, dass man sieht, okay, Jesus hat nur männliche Apostel berufen. Und wenn man da näher reingeht, dann wird einem, glaube ich, auch einfach ganz viel bewusst. Aber der Punkt ist eben auch der, ich glaube, man muss das im Glauben erfahren. Nicht nur rational, sondern auch wirklich im Glauben selbst. Und das ist natürlich das, was meinen Freunden leider oft ein bisschen fehlt.
Wie ist das bei dir, Agnes, wenn du so etwas gefragt wirst? 1 bis 2 Sätze hat man Zeit. Spontan, hast du dafür eine Antwort?
Also für 1 bis 2 Sätze tatsächlich nicht. Ich finde, das ist eben ja eine Sache, die theologisch begründet werden muss. Also rational, wie gesagt, kann man das nicht erklären. Ja, und ich erkläre das eben auch gern mit dem Bild von Christus und der Kirche. Jesus war ja selber auch ein Mann. Und deswegen, ja, das versteht man eben als Nichtgläubiger nicht so leicht. Genau.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Theologie und rational, schließt sich das aus? Eigentlich nicht. Ich glaube, wie bis jetzt der Begriff rational verwendet wurde, das meint damit ohne den Glauben. Klar, Aber sonst in dem Fall ist es natürlich auch rational. Und über diese rationalen Gründe wollen wir heute hier beim Abend der Jugend sprechen. Gleich ist mit uns auf Sendung Johanna Stör. Sie gehört zur Initiative Maria 1.0, eine Initiative, die sich für verschiedene Punkte des Glaubens einsetzt. Unter anderem sprechen sie viel zu diesem Thema Frauenpriestertum. Jetzt gleich hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb sind wir mit Johanna Stör dann im Gespräch. Für euch jetzt der Song No Longer Slaves von der Versender der Esperanza. You unravel me with a melody. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro in München. Für dich zu Hause heute, Nikolaus. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Weltweit wird heute am 8. März der Internationale Frauentag begangen. Die UN hat für dieses Jahr als Motto bestimmt: Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt. Ein Motto, das die katholische Kirche auch teilen kann. Schließlich hat Papst Franziskus noch vor Corona festgestellt, es sollen mehr Frauen in die Ämter eines Rates, aber auch Führungspositionen einnehmen. So weit, so gut, oder? Wenn da jetzt nicht dieses eine kleine Detail wäre, das heiße Eisen, das wir heute beim Abend der Jugend auf Radio Horeb angehen wollen. Und zwar die Frage, wieso können dann eigentlich Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden? Mit uns ist heute beim Abend der Jugend Johanna Stör verbunden. Sie ist Mathelehrerin, Physiklehrerin und gehört zur Initiative Maria 1.0. Was Maria 1.0 ist, versteht man erst, wenn man die andere Initiative kennt, nämlich Maria 2.0. Diese Initiative hat sich unter anderem dafür eingesetzt, dass eine Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche auch stattfinden kann. Ob diese jetzt schon da ist oder nicht, genau das ist das Thema von heute Abend. Aber Maria 1.0 hat gesagt, Maria braucht kein Update. Johanna, freut mich, dass du heute mit uns verbunden bist. Ein Moment, das ist jetzt das richtige Telefon. Grüß dich.
Hallo Nikolaus, hallo Maria und Agnes. Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt, heute mit euch über dieses heiße Eisen zu sprechen. Dankeschön und ich grüße auch alle Hörer von Radio Horeb. Ja.
Maria braucht kein Update. Wie ist das zu verstehen?
Also wir haben uns als Reaktion auf Maria 2.0 gegründet. Die haben damals 2019 zum Kirchenstreik aufgerufen. Wir verstehen uns jetzt nicht als, oder wir arbeiten jetzt nicht gegen Maria 2.0. Diese Ziffer 2.0 bezeichnet eigentlich eine Software-Update und 1.0 steht für das Original. Also Maria braucht eben nicht das Update. Und ja, wir treten halt für die katholische Lehre ein und uns ist wichtig, dass es trotzdem eine Erneuerung in der Kirche gibt, nämlich eine geistige Erneuerung. Genau.
Du bist jetzt Mathelehrerin und Physiklehrerin. Da kommt eigentlich das Thema Maria nicht vor im Lehrplan, soweit ich weiß, oder? Wie kommt es, dass du dich damit beschäftigst?
Stimmt, also eher weniger, ja. Aber also Mathe und Physik oder die Naturwissenschaften, die haben mich schon immer fasziniert. Also ich war auch in den Fächern immer am besten, also besser jetzt als in Rallye. Ich finde aber Mathe und Physik gerade, dass es da so viel Schönheit gibt, wenn man sich über die Zahl Pi anguckt oder über die Unendlichkeit Gedanken macht, dass man da auch eigentlich Gott entdecken kann. Und ja, dass es so viele Sachen gibt, die wir nicht verstehen können, obwohl wir damit rechnen könnten. Und das bringt mich auch irgendwie näher an Gott und an meinen Glauben.
Ja, das ist ein interessanter Zugang. Maria, also nicht Maria 1.0 oder 2.0, sondern Maria Kolak, die jetzt mit hier im Studio ist. Ich glaube, sie kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen. Natürlich ein interessanter Zugang zum Glauben. Jetzt bist du in dieser Initiative dabei. Ich sag mal, wenn wir über die Mutter Gottes sprechen, wie kommen wir vom Thema Maria, die heilige Maria, auf dieses Thema Gleichberechtigung der Frau? Was hat es damit zu tun?
Ja, Maria ist eigentlich ein Begriff für unsere Kirche. Also wir sagen auch, die Braut Christi ist unsere Kirche. Und Maria hat ja Jesus auf die Welt gebracht. Und deswegen heißt auch Maria, also wenn man sagt Maria 2.0, etwas passt nicht in der Kirche. Wir wollen bestimmte Sachen ändern. Und ja, und da, glaube ich, ist auch das Thema eben mit der Gleichberechtigung heute ganz aktuell.
Wenn wir jetzt über das Thema Gleichberechtigung sprechen, Ich sag mal, auf der einen Seite denke ich, gibt es die Aussage Gleichberechtigung der Frau in der Kirche, ist schon irgendwo verwirklicht oder wie würdest du dich da positionieren?
Also ich finde schon, dass Gleichberechtigung in der Kirche verwirklicht ist. Also ich sehe mich schon gleichberechtigt. Also wir sehen halt den Leib, also die Kirche als Leib Christi. Und wenn man da in der Bibel sieht, da gibt es ins Auge, den Fuß und ja, und alle wirken miteinander. Also das ist, jeder ist da gleichberechtigt, jedes Glied.
Und auf der anderen Seite, dass Frauen keine Priesterin werden können, spricht das denn am Ende gegen diese Gleichberechtigung oder nicht?
Nein, also das finde ich nicht, nee. Also wenn man den Begriff Gleichberechtigung im weltlichen Maßstab einsetzt, also ich kann verstehen, dass sich Frauen in der katholischen Kirche nicht gleichberechtigt fühlen, wenn man weltliche Maßstäbe anlegt. Und ich lege aber nicht diese weltlichen Maßstäbe an. In diesem Zusammenhang ist der Begriff Gleichberechtigung wird da missverstanden. Also man käme ja auch nicht auf die Idee, die Gleichberechtigung für Männer zu fordern, indem sie Kinder gebären dürfen. Also jedem ist doch hier klar, dass es sich hier um eine biologische Dimension handelt, die es unmöglich macht. Und bei der Priesterweihe gibt es eine spirituelle Dimension, die es für die katholische Kirche unmöglich macht. Aber leider ist die nicht so offensichtlich wie diese biologische Dimension. Und darum ist es für mich eine Glaubensfrage. Also Glauben heißt hier, ich vertraue in das, was die Kirche lehrt.
Also es gibt eine spirituelle Dimension, das nehme ich jetzt mal für mich mit, so wieso Frauen nicht zu Priesterinnen geweihen können, so wie es eine biologische Dimension gibt, dafür, dass Männer nicht Mütter werden können, sage ich mal, oder Kinder bekommen können. Ja, wir sind hier beim Abend der Jugend im Gespräch zum Thema Frauenpriestertum. Wenn du zu Hause eine Frage dazu hast, dann kannst du dich melden per WhatsApp an die 0171 57 53 200. Deine Meinung interessiert uns und auch deine Frage. Wir freuen uns, ins Gespräch zu kommen. 0171 57 53 200. Schick uns einfach deine WhatsApp. Jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass Frauen nicht Priesterin werden können, dieses ganze Thema. Ich sag mal, wie es dir als Frau damit geht. Ich glaube, das ist inzwischen herausgekommen. Ich glaube, da hast du dich ziemlich klar positioniert. Warst du denn schon immer der Meinung oder gab es auch Momente bei dir, wo du gesagt hattest, gut, das ist vielleicht einfach nur so ein bisschen eine Theorie von der Kirche, die sich auch so aus dieser Zeit ergeben hat? Immerhin ist die Kirche schon 2000 Jahre alt und aus dieser Theorie hat sich das ergeben oder warst du da eigentlich schon immer dieser Meinung?
Also tatsächlich habe ich das schon sehr früh so gedacht. Ich bin 2002 nach USA als Austauschschülerin geflogen und habe dort eine Hostmom, also eine Mutter bekommen, eine anglikanische Priesterin. Und mit ihr habe ich ein ganzes Jahr zusammengelebt und sie war mir eine wahre Ersatzmama geworden. Also ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden. Und ich bin auch mit ihr sehr oft sonntags in die Messe gefahren oder gegangen, wo sie als Priesterin praktiziert hat. Und damals war das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit dem Thema befasst habe. Denn ich persönlich komme aus einer sehr katholischen Familie mit polnischem Hintergrund. Und für mich war das ganz neu, dass überhaupt eine Frau Priesterin sein könnte. Und ja, dann bin ich halt in diese Messe und man muss sich vorstellen, die ist komplett identisch mit unserer katholischen Messe. Ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gesehen. Aber obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, dass es eine Messe gibt, die quasi fast identisch ist wie unsere, und habe ich irgendwie gemerkt, dass dort etwas fehlt, ohne dass ich jetzt ein theologisches Wissen hätte. Also irgendwie war es dann doch nicht dasselbe. Und als Jugendliche hatte ich damals noch eben keine Erklärung für dieses Gefühl. Manchmal habe ich mich auch von einer katholischen Highschool-Freundin abholen lassen und die hat mich zusätzlich noch zum katholischen Gottesdienst mitgenommen und dann habe ich dort auch die katholische Kirche in den USA kennengelernt. Ja, und ich denke jetzt im Nachhinein, das war wahrscheinlich eben der Leib Christi, die Eucharistie, die, wenn man die wirklich zu sich nimmt, dass sie einen innerlich ausfüllt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ja, und das war für mich eigentlich zuerst ein Gefühl, also das Gefühl, Dann natürlich der Glaube, dass ich daran glaube an die Eucharistie, an Leib Christi. Und dann kam natürlich jetzt mit der Zeit, also dieses Bewusstsein, dass das richtig ist, mit der Zeit kam jetzt natürlich auch das theologische Wissen dazu. Also ich bin keine Theologin, ich habe das auch nicht studiert. Ich habe mich jetzt im Laufe der Zeit jetzt reingelesen und habe viele, viele Informationen bekommen. Und die sind für mich auch alle logisch und nachvollziehbar.
Ja, du hast jetzt das ja reingebracht. Danke für dieses Zeugnis, sage ich mal, wie du das erfahren hast. Wenn wir jetzt ja sagen, die Eucharistie ist in der katholischen Kirche da gewesen, hast du denn auch in der anglikanischen Kirche, sage ich mal, etwas Positives dabei auch finden können bei dieser Feier? Hast du auch Gottesdienste miterleben können, wo Männer, sage ich mal, als Priester vorgestanden sind?
Ja, tatsächlich, es gab auch Priester, also männliche Priester. Also ich habe da sehr viel Positives mitgenommen. Ich fand auch, die Gemeinschaft wäre sehr schön in der anglikanischen Kirche. Also da finde ich, hat jetzt äußerlich nicht so wirklich einen Unterschied gemacht. Also ja, aber dieses Gefühl, dieses Erfülltsein, das habe ich wirklich nur tatsächlich in der katholischen Kirche.
Okay.
Ja. Deswegen habe ich einfach auch keinen Zweifel daran, dass die Priesterweihe nur Männern vorbehalten ist. Und das wird immer stärker, indem ich mich da immer mehr damit beschäftige, dass das wahr ist.
Mhm. Ja. Super, danke dir. Das sagt Johanna Stör, sie ist Mitglied bei der Initiative Maria 1.0, heute beim Abend der Jugend auf Radio Horeb live zu Gast. Und wir sprechen mit ihr über das Thema Frauenpriestertum. Jetzt hier beim Abend der Jugend der Song Thank You God for Saving Me von Chris Tomlin. Und nachher sind wir weiter im Gespräch zu diesem Thema mit Johanna Stör, Frauenpriestertum. Wenn du eine Frage hast oder auch mitsprechen möchtest, freuen wir uns über deine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. Abend der Jugend auf Radio Horeb, heute mit dem Thema Frauenpriestertum. Ich bin im Gespräch mit Johanna Stör, sie gehört zur Initiative Maria 1.0 und wir sprechen über ganz genau dieses Thema eben, das Frauenpriestertum. Johanna, du hast uns jetzt schon ein paar Sachen dazu mitgeteilt. Wir haben auch schon die ersten WhatsApp-Nachrichten bekommen, die kommen nachher mit rein. Gerne auch weitere Nachrichten an die 0171 57 53 200. Johanna, du hast jetzt schon über deine Erfahrung gesprochen, die du in Amerika hattest, in der anglikanischen Kirche, da wo es eben auch Priesterinnen gibt, obwohl die Liturgie, sage ich mal, ziemlich ähnlich ist zu unserer katholischen Liturgie. Wenn du jetzt an all das denkst dabei, wie ist das für dich? Kannst du dir Frauen als Priesterinnen vorstellen? Also jetzt ganz allein so von dieser Vorstellung, ja, wenn die Kirche das morgen entscheidet, aus ich weiß nicht welchem Grund, und gegen alle Argumente, die vielleicht auch im Kopf herumschwirren, kannst du dir das denn vorstellen?
Also bei uns in der katholischen Kirche auf keinen Fall. Das wäre dann quasi nicht die Kirche Jesu Christi, wie er sie nach seinem Stifterwille gegründet hat. Also das wäre so, wie man sagt, ich möchte bitte Apfelsaft haben ohne Apfel. Also das würde einfach den Kern entkernen von was eigentlich die katholische Kirche ausmacht. Aber ich kann mir Pastorinnen durchaus vorstellen in der anglikanischen Kirche oder in der evangelischen Kirche oder altkatholischen Kirche. Aber wie gesagt, in der katholischen Kirche ist das unvorstellbar. Und Johannes Paul II. Hat ja eigentlich schon auch in seinem Schreiben Ordinatio Sacerdotalis im Jahre 1994 das auch für allemal festgelegt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden. Und auch, dass wir uns alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.
Apfelsaft ohne Apfel, da spricht natürlich die starke Logikerin. Man merkt, dass du Mathe und Physik studiert hast. Wenn wir jetzt darüber sprechen, du hast ja schon ein erstes Argument gesagt, Papst Johannes Paul II. Hat das so festgelegt, aber ich denke auch Papst Johannes Paul II. Hat Gründe dafür gehabt. Was würdest du denn sagen, warum dürfen Frauen keine Priesterinnen werden?
Jesus hat ganz bewusst nur Männer in das Amt des Priestertums berufen. Also wenn wir zurückdenken an das letzte Abendmahl, waren seine 12 Jünger um ihn herum und keine Frau, noch nicht mal seine Mutter. Die Mutter Maria war auch nicht dabei. Und Mutter Therese hat auch mal gesagt, wenn es Priesterinnen hätte geben sollen, dann wäre wahrscheinlich die Mutter Gottes die erste, die er zu Priesterin gemacht hätte. Also Jesus ruft ganz bewusst seine 12 Jünger auf, ihm zu folgen, und hat sie eingeladen beim letzten Abendmahl. Und genau, deswegen ist es quasi nur Männern vorbehalten. Ja.
Ja, wir haben eine erste WhatsApp-Nachricht, die ich dazu auch mit reinbringen möchte. Und zwar meine Frage, ich lese jetzt einfach mal vor: Jesus nachgefolgt sind ja auch Frauen. Wieso also hängt das Geschlecht der Apostel mit dem Vorbehalt des Priesteramtes für Männer zusammen? Wo liegt die Verbindung? Also es hat jetzt ja viele Personen gegeben, die Jesus nachgefolgt sind. Wieso, sagen wir jetzt ausgerechnet, die Apostel haben die Verbindung mit den Priestern von heute?
Ja, also es gibt viele theologische Begründungen, die ich im Laufe der Zeit jetzt kennengelernt habe und die ich für alle richtig und logisch halte. Ich bin jetzt persönlich keine Theologin und möchte jetzt nicht auch alle wiedergeben, aber mein persönliches und überzeugende Begründung dafür ist eben mein Glaube an die Realpräsenz in der Hostie. Und ich bin davon überzeugt, dass es hier eine spirituelle Dimension gibt, also eine unsichtbare Welt, die wir nicht beweisen und sehen können. Und Jesus hat bewusst 12 Männer, also 12 Jünger, dazu berufen, eben dies in seinem Namen zu tun. Also tut dies zu meinem Gedächtnis, dies ist mein Leib. Und ich glaube, dass es da etwas gibt, was wir nicht beweisen können, ob die Wandlung des Leibes und des Blutes Christi auch wirklich funktionieren kann, wenn dies eine Frau macht. Also ich glaube, dass es da einfach eine Grenze gibt, die wir mit unserem Verstand und mit unserem Sehen einfach nicht beweisen können. Und deswegen halte ich mich, oder finde ich es gut, wenn man sich einfach an das hält, was in der Bibel steht.
Jetzt ist es ja so, dass in der Bibel natürlich diese Beschreibung da ist. Jesus hat die 12 Apostel zu Männern eingesetzt, die 12 Apostel eingesetzt, alle 12 waren Männer gewesen. Jetzt komme ich schon ein bisschen durcheinander mit den ganzen Dingen. Das ist irgendwo klar, aber kann es denn nicht sein, dass das irgendwo mit der Zeit zu tun hatte? Also ich sage mal, die Vorstellung damals, wo Männer auch oft Führungspositionen belegt haben und so weiter, ja, dass Jesus da gar nicht anders handeln konnte, sage ich mal, und deswegen 12 Männer eingesetzt hat.
Also in der damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat, waren Priesterinnen auch in anderen Religionen durchaus eine Normalität und zeitgemäß. Also Jesus hat aber damals viele gläubigen Juden mit seinen Taten vor den Kopf gestoßen, wie zum Beispiel im Umgang mit dem Sabbat. Also er hat sich nicht an das gehalten, was jetzt zeitgemäß war. Und hätte Jesus und die ersten Christen zeitgemäß sein wollen, hätten sie wohl kaum ein Problem damit gehabt, auch Frauen zu Priestern zu machen. Gerade in den Anfangsjahren der Heidenmission wäre ein Frauenpriestertum bei den Missionieren sicherlich nicht nachteilig gewesen. Also das ist ja auch das Argument für heute. Wenn Frauen Priesterinnen sind, können wir sicher viele Menschen für die Kirche gewinnen. Aber das hätte ja auch damals schon Jesus machen können. Und die Beschränkung auf männliche Priester steht aber im Einklang mit dem Alten Testament. Jesus wurde nie in Frage gestellt und wurde bis heute als wesentlich für das Priestertum fortgeführt. Wer hier jetzt diesen Bruch machen will und Frauen zu Priesterinnen weihen möchte, muss sich ernsthaft fragen, ob der Glaube dann nicht wieder mehr in Richtung Heidentum als Christentum geht.
Super, danke dir. Eine weitere Frage per WhatsApp, die reingekommen ist, die ich auch direkt mit reinnehmen möchte. Und zwar schreibt uns jemand: Ich hätte sehr gerne Frauen als Priesterinnen. Unser Pfarrer kann überhaupt nicht mit Kindern und Jugendlichen umgehen. Frauen können das instinktiv besser. Es ist sehr schade, dass bei uns jetzt kaum noch Familien mit Kindern kommen. Früher konnte man sich nicht vorstellen, dass es Ärztinnen und Lehrerinnen gibt, und heute ist es ganz normal. Ich sag mal, wenn man das so zusammenfasst, also Frauen haben sicher irgendwo auch Eigenschaften, die sehr nützlich sein können für Priester. Was denkst du dazu, Johanna?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, Frauen haben ganz bestimmte, viele Charismen und Talente, die man in der Kirche einsetzen kann, zusammen mit dem Priester. Und ich finde es sehr schade, wenn immer weniger Familien und Kinder in die Kirche kommen. Ich finde, gerade Kinder sollten in die Kirche kommen, weil Jesus ja sagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Und ja, das ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Also,
also ich glaube, man muss hier eigentlich schauen, was ist denn das Einzige, was den Priester ausmacht am Ende. Es ist die Feier der Eucharistie, also das alles Entscheidende. Und da stellt sich die Frage, ist das unbedingt miteinander verbunden mit Kinderarbeit in der Kirche, mit Familienarbeit? Ich weiß es nicht. Natürlich hat das irgendwo einen Zusammenhang, aber hier sind natürlich viele Bereiche da, wo man sagen kann, hier können Frauen auch tatsächlich Aufgaben übernehmen oder man kann das auch Ämter nennen, wenn man will. Ist natürlich nicht das Priesteramt, aber als Gemeindereferentin, Pastoralreferentin, als Ordensschwester oder, da gibt es viele Möglichkeiten, wo Frauen auch wirklich diese Gaben einbringen können und ich glaube, dass tatsächlich auch nötig ist, oder?
Genau, also der Pater Karl Wallner zum Beispiel, der streamt am Montag um 17 Uhr immer eine Kindermesse. Und die finde ich richtig super gemacht, weil die Predigt einfach für Kinder kindgerecht ist. Die Lieder sind auch sehr für Kinder ansprechend, aber dennoch ist der ganze Gottesdienst sehr katholisch. Also es ist jetzt nicht, dass man irgendwas auslässt oder die Kinder werden auf die Eucharistie oder auf die Wandlung wirklich vorbereitet. Ja, und das finde ich zum Beispiel ein sehr gutes Vorbild, dem Pater Karl Wallner, wie sowas gehen könnte.
Super. Wir hören jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb The Voices of Lee mit dem Song What a Beautiful Name und danach geht's direkt weiter mit dem Thema Frauenpriestertum hier auf Radio Horeb. Abend der Jugend auf Radio Horeb heute zum Thema Frauenpriestertum. Ich bin verbunden mit Johanna Stör. Sie gehört zur Initiative Maria 1.0. Und wir wollen jetzt zum Abschluss noch eine Frage reinbringen, die wir per WhatsApp bekommen haben. Und zwar, ein bekanntes Argument gegen das Frauenpriestertum ist ja der Fakt, dass Jesus nur Männer als Apostel berufen hat. Dem wird dann oft entgegnet, dass dann aber auch alle Priester jüdische Männer sein müssten, beziehungsweise ist die Frage dann auch, wieso wir mehr als 12 Bischöfe haben, wenn Jesus doch nicht mehr Apostel berufen hat und diese Berufung beim Thema Frauenpriestertum so zentral in die Mitte stellen. Also die Frage an dich, Johanna, nur Juden, wieso ist es so, dass nicht nur Juden Priester werden können und wieso haben wir eigentlich mehr als 12 Bischöfe, wenn die Vorausgänger die 12 Apostel waren?
Also wie gesagt, Jesus hat seine 12 Jünger zu seiner Nachfolge berufen und diese haben natürlich dann auch wieder männliche Priester wieder zur Nachfolge berufen, zur speziellen priesterlichen Nachfolge. Und wir müssen sehen, dass das Christentum ihren Ursprung im Judentum hat und da kein Bruch entsteht. Also auch im Alten Testament waren immer Männer Priester. Ja, und dann muss man den nächsten Aspekt sehen, dass Jesus auch uns dazu aufruft, alle zu seinen Jüngern machen. Also es ist ein Wachstum. Es ist ein Wachstum drin. Ja.
Super, danke dir, Johanna. Ich merke, über dieses Thema könnten wir noch lange weiterreden. Leider geht die Zeit dem Ende entgegen. Wir haben gleich den nächsten Gast hier beim Abend der Jugend. Dieses Interview könnt ihr morgen natürlich gerne noch einmal nachhören unter www.horeb.org. Jetzt gleich dann bei uns zu Gast Bruder Jonathan Fuhr von den Legionären Christi. Er wird uns den nächsten Teil der Gebetsschule vorstellen hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Danke dir, Johanna. Alles Gute.
Dankeschön, Nikolaus. Und schönen Abend euch allen.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt der Song Forgiven von David Crowder und danach der nächste Teil der Gebetsschule hier bei Radio Horeb. beim Abend der Jugend. Abend der Jugend hier auf Radio Horeb am Mikrofon in München. Für euch, Nikolaus, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Papst Franziskus behandelt zurzeit in seinen Mittwochskatechesen das Thema Gebet. Was er dazu sagt und wie man im Gebet wachsen kann, hört ihr heute wieder von Bruder Jonathan Fuhr. Grüß dich, Bruder Jonathan.
Hallo Nikolaus, guten Abend.
Ja, du bist bei den Legionären Christi, bist 25 Jahre alt, in der Jugendarbeit der Legionäre Christi auch tätig. Und bist ein großer Fan von Papst Franziskus, muss man natürlich dazu sagen. Deswegen kannst du uns diese Katechesen ein bisschen näher bringen. Jetzt, wir haben ja schon zweimal hier über dieses Thema gesprochen. Ich glaube, ein Thema, das so ein bisschen immer auf der Zunge brennt, ist diese Regelmäßigkeit. Also Mutter Teresa hat ja gesagt, wenn du nach Gott suchst und nicht weißt, wo du anfangen sollst, lerne zu beten und mache dir die Mühe, jeden Tag zu beten. Wieso ist es denn so wichtig, dass wir jeden Tag beten?
Weil es, ich glaube, es braucht einfach diese Übung. Also, und wenn wir jeden Tag beten, so wie es Mutter Teresa dazu einlädt, dann wird das Gebet zum einen zu einer Gewohnheit und das im positiven Sinne. Also das wird einfach zum Teil unseres Lebens. Und dann ist das Gebet eine Konstante und es gibt dem ganzen Leben so eine Einheit. Und um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, ein Bild, was ich euch heute Abend vorschlagen möchte, ist das Bild einer Sinfonie. Also die großen Sinfonieorchester, diese großen Musikstücke, die haben immer ein Thema. Und dieses Thema ist eine Abfolge von Tönen, die ist immer wiederkehrend. Und die gibt dieses Thema in einem Musikstück, das gibt dem ganzen Stück einen Charakter. Und wird immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen verarbeitet und kann immer wieder erkannt werden. Und so kann das Gebet, und wenn wir jeden Tag beten, wird das Gebet eben zu so einem roten Faden in unserem Leben. Und Papst Franziskus schlägt uns da, also wie wir das machen können, schlägt uns ein Beispiel vor in einer seiner Katechesen, das ist König David. Und jetzt hören wir mal rein, was Papst Franziskus uns über König David sagt. Also schauen wir auf David, denken wir an David. Heiliger und Sünder, Verfolgter und Verfolger. Opfer und Täter. Was ein Widerspruch. David war all dies zusammen. Und auch wir bemerken in unserem Leben oft gegensätzliche Züge. Im Laufe des Lebens machen sich alle Menschen oft der Inkonsequenz schuldig. Es gibt nur einen roten Faden im Davids Leben. Vor allem, was geschieht. Einheit schenkt sein Gebet. Das heißt, wie in der Sinfonie das Thema die Einheit gibt, so gibt uns das Gebet eine Einheit im Leben. Also es ist ein Bindeglied, was in all unseren Lebenssituationen vorhanden sein kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir versuchen, jeden Tag in diesen Kontakt mit Gott zu treten, damit es wirklich immer präsent ist in unserem Leben.
Ja, du hast diese verschiedenen Lebenssituationen angesprochen. Man kann auch sagen, die verschiedenen Tage. Und ich sag mal, es gibt Tage, da fühlt man sich so high, ja, da sagt man gar kein Problem, ich bete gerne, alles vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es wiederum Tage, da ist man eher down, ja, da regt einen alles auf und da habe ich vielleicht auch gar keinen Bock zu beten. Was soll ich da machen?
Also da ist es ganz wichtig, einfach vor Gott müssen wir uns nicht verstellen. Und das heißt, das Gebet ist nicht immer gleich. Also wenn wir beten, dann dürfen wir vor Jesus kommen, so wie wir gerade drauf sind. Also wenn ich froh bin im Gebet, wenn ich morgens bete, eine Gebetszeit habe, dann und froh bin, dann komme ich fröhlich zum Herrn und erzähle ihm von meiner Freude. Und wenn ich traurig bin, dann erzähle ich ihm, dass ich traurig bin und warum ich traurig bin. Und das ist so wie in der Sinfonie, gibt es Passagen in Moll, also traurige, und in Dur, in Fore. Und das Thema kann sowohl in Moll als auch in Dur gespielt werden, ein bisschen verändert. Aber es ist eben trotzdem erkenntlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir verstehen, vor Gott müssen wir uns nicht verstellen. Und wir stehen vor Gott so, wie wir sind. Und das ist eben, da hat mich das, was der Papst da über David geschrieben hat oder gesagt hat, Es hat mich tief berührt, weil ich eben das auch in meinem eigenen Leben wirklich, das kann ich so unterschreiben, der Papst trifft das, den Nagel einfach wirklich auf den Kopf. Also David ist ein Mann des Gebetes. Das ist die Stimme, die nie verlöscht. Möge sie jubelnde oder klagende Töne annehmen. Es ist immer dasselbe Gebet. Nur die Melodie verändert sich. So lehrt David uns, alles in den Dialog mit Gott eintreten zu lassen. Die Freude ebenso wie die Schuld. Die Liebe ebenso wie das Leiden. Die Freundschaft ebenso wie eine Krankheit. Alles kann zu dem Wort werden, das an das du gerichtet ist, das uns immer hört. David, der die Einsamkeit kennengelernt hat, war in Wirklichkeit nie allein. Und im Grunde ist das die Macht des Gebetes bei allen Menschen, die ihm in ihrem Leben Raum geben. Das Gebet adelt dich. Und David ist edel, weil er betet. Aber er ist ein Täter, der betet, bereut. Und der Adel kehrt zurück dank des Gebetes. Das Gebet adelt uns. Es ist in der Lage, die Beziehung zu Gott zu gewährleisten, der wahre Weggefährte des Menschen ist, inmitten der vielen guten und schlechten Ereignisse des Lebens. Aber immer das Gebet. Danke, Herr. Ich habe Angst, Herr. Hilf mir, Herr. Vergib mir, Herr.
Das ist jetzt schon eine sehr persönliche Art und Weise zu beten, sage ich mal. Oft sind wir es ja eher gewohnt, so mit festen Formen zu beten. Ja, also, dass ich ein Gebet einfach runterbete, das ich vielleicht in der Kindheit kennengelernt habe. Und ich traue mich vielleicht auch nicht, zu Gott so zu kommen, wie ich bin. Können wir denn tatsächlich mit allen Emotionen zu Gott kommen, auch mit den negativen?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das Gebet ist eben, wie der Papst uns, wie wir eben gehört haben, das Gebet ist ein Dialog mit Gott, mit Jesus. Und Jesus ist unser Freund und er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und wenn wir ihm alles sagen. Und das ist eben dieses Vertrauen, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder gehört haben. Wir können Jesus voll und ganz vertrauen und können mit allen Emotionen zu ihm kommen. Und da kann uns, also auch die gewissen Formen, die du jetzt ansprichst, die können uns auch helfen. Diese Formen können wir einfach auch mit den Emotionen beten und sagen, ja, ich bin jetzt traurig und ich bete dieses Gebet, weil es mir hilft, mit dir in Kontakt zu kommen. Und da ist dann ganz wichtig, dass wir eben verstehen, das Gebet ist eben etwas, das ist nicht etwas, was von außen kommt, sondern es kommt aus der Mitte unseres Herzens. Das kommt aus der Mitte unseres Lebens. Weil in unserem Herzen, da begegnen wir Gott. Und das sagt uns eben auch der Papst. Also genau in unserem Herzen, genau dort entsteht das Gebet, aus der Überzeugung heraus, dass das Leben nicht etwas ist, das an uns abprallt, sondern ein wunderbares Geheimnis, das Poesie, Musik, Dankbarkeit, Lobpreis oder Klage, Gebet es in uns auslöst. Wenn einem Menschen jene poetische Dimension fehlt, wenn er sozusagen die Poesie fehlt, dann hinkt die Seele. Also diese Gefühle, dieses von Herrn hintreten, das kommt aus der Mitte unseres Herzens heraus und da kommt der Dank her, da kommt der Lobpreis her, wenn wir Gott erfahren, wenn wir in Beziehung treten. Und das ist eben, wenn wir dann wieder schauen, wie das Gebet wirklich so zu einer Konstanten wird in unserem Leben, wenn wir diese Symphonie anhören und dann verlieren wir uns manchmal. Aber dann kommt wieder diese Abfolge von Noten, dieses Thema kommt wieder und dann wissen wir, ah, das ist das Stück, das ist das Musikstück, was mir so sehr gefällt, weil da kommt und ich denke direkt wieder daran. Und das ist eben das Gebet, dass wir immer wieder zum Herrn wirklich zurückkommen können im Gebet und mit ihm in Verbindung treten. Und da möchte ich euch wirklich jetzt einladen, also das Gebet zum Anker in eurem Leben zu machen. Und wie können wir das konkret in den Alltag mitnehmen? Da möchte ich euch als Challenge vorschlagen, das mit kurzen Stoßgebeten zu machen. Also so ganz, ganz natürliche Sachen. Also ein Stoßgebet, was sehr, sehr alt ist. Das heißt, Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir. Und dass ihr das einfach während dem Tag am Vormittag zwei, dreimal einfach kurz innehalten und sagt, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Oder wenn ihr was Tolles erlebt habt, dann Jesus, danke, danke dafür. Dass ihr einfach durch so kleine Momente, wo ihr sagt, ganz bewusst kurz innehaltet und sagt, Jesus, danke, Jesus, hilf mir. Und so wird das Gebet wirklich, kommt zum einen aus eurem Herzen Und das Gebet wird Stück für Stück mehr zu wirklich zu einem Teil, einem festen Bestandteil in eurem Leben.
Das war Bruder Jonathan Fuhr hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ein kurzes Sturzgebet immer wieder, zum Beispiel: Herr Jesus Christus, hab Erbarm mit mir. Das ist die Challenge, die Herausforderung für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine weitere Herausforderung hier bei der Schule des Gebetes beim Abend der Jugend auf Radio Horeb von Bruder Jonathan Fuhr. Herzliches Dank dir und viele Grüße nach Düsseldorf. Danke, dass du mit dabei warst heute beim Abend der Jugend.
Auf Wiedersehen. Schönen Abend.
Jetzt gleich hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb bei uns zu Gast ist Rebecca Wagner. Sie gehört zu Free Indeed. Wirklich frei. Da ist sie die Leiterin des Kurses Generation Esther, dieser Kurs. Und Free Indeed beschäftigt sich mit dem Thema Pornografie, mit dem Thema Selbstbefriedigung und allem, was damit zusammenhängt. Free Indeed hat das Ziel, Menschen aus der Abhängigkeit von Pornografie herauszuführen. Wenn du eine Frage hast zum Thema Pornografie oder Selbstbefriedigung oder alles, was damit zusammenhängt, dann kannst du uns eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. Wir werden deine Frage natürlich komplett anonym behandeln. 0171 57 53 200. Rebecca Wagner von Free Indeed ist hier gleich live auf Sendung und freut sich, deine Frage zu beantworten. Abend der Jugend auf Radio Horeb. Mit 11 Jahren haben Jugendliche, oder besser gesagt Kinder, den ersten Kontakt mit Pornos im Schnitt. Auch vor Christen macht das Thema keinen Halt, denn 66% der christlichen Männer schauen Pornos an. Auf der anderen Seite gibt es nur 7% der christlichen Gemeinschaften Hilfe für Süchtige. Eine Initiative, um Menschen in Pornosucht zu helfen, ist Free Indeed, wirklich frei. Wir sind heute beim Abend der Jugend verbunden mit Rebecca Wagner. Sie ist Leiterin von Generation Esther, einem Kurs für Frauen, die in Pornografie und ähnlichen Dingen gefangen sind. Grüß dich, Rebecca.
Hallo.
Freut mich, dass du heute mit dabei bist. Wir haben jetzt schon diese Zahl gehört. 66% der christlichen Männer schauen Pornos an. So sagt es die Statistik. Ist Pornografie nur ein Problem bei Männern oder auch bei Frauen?
Ja, tatsächlich ist es laut statistisch minimal mehr ein Problem bei Männern, aber total überraschend auch für viele Leute ist es auch ein Riesenproblem bei Frauen. Also wirklich, wirklich viele Frauen konsumieren auch Pornografie und pornografisches Material und deswegen ist es auch so wichtig, dass man anfängt, darüber zu sprechen, auch im christlichen Bereich.
Ja, wir haben eine erste WhatsApp-Nachricht bekommen, 0171 57 53 200, das ist die Telefonnummer, die WhatsApp-Nummer. Schick einfach deine WhatsApp an dieser Nummer, wenn du Fragen hast zum Thema Pornografie. Rebecca Wagner von Free Indeed, heute bei uns auf Sendung dazu. 0171 57 53 200. Jetzt die Frage, die wir bekommen haben an dich, Rebecca: Warum ist das Thema Pornos ein so großes Tabuthema in der Kirche? Was denkst du?
Ja, das ist eine echt gute Frage, ehrlich gesagt, warum es so ein Tabuthema ist. Aber ich denke einfach, weil es so schambehaftet ist und weil wir als Kirche ganz oft bei Themen, die mit Scham zu tun haben, einfach keinen guten Job gemacht haben. Und ich glaube, ganz oft auch religiös bedingt, dass man einfach über Dinge, dass man da einfach gesagt hat, und als Christ spricht man da nicht drüber, da guckt man am besten da gar nicht hin. Und so wurde das Thema Sexualität halt auch vor allem für Singles oder Leute, die noch nicht verheiratet waren, ganz oft ausgeklammert und erst irgendwie thematisiert, als man verheiratet war. Und ich glaube, das ist einfach umso wichtiger, dass gerade wir Christen anfangen, darüber zu sprechen und auch wirklich, ja, wirklich auch richtungsweisend sind von dem, was Gott wirklich sagt und auch wirklich Gottes Idee ist, Sexualität. Und es ist nichts irgendwie, was schamhaft erstmal ist, sondern was eigentlich wunderschön sein soll. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Christen wirklich da wieder anfangen, dieses Thema, die Scham zu nehmen und anfangen, wirklich darüber zu reden, wie hat Gott sich das vorgestellt. Weil wenn Gott es initiiert hat, dann ist ja alles, was nicht von ihm intendiert ist und jetzt auch nicht so ist, wie Gott sich das vorgestellt hat, nur ein billiger Abklatsch von dem, was Gott einem in der Sexualität auch schenken kann.
Wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Es gibt zwei Themen, sage ich mal, die natürlich auch eng miteinander zusammenhängen. Das eine ist Pornografie. Also ich schaue mir gewisse Dinge an dabei. Und Ich denke, da ist irgendwo mehr oder weniger jedem klar, da ist etwas nicht Gutes dabei, weil immerhin haben etwas auch andere Personen damit zu tun, nämlich diejenigen, die eben diesen Film drehen mussten, die Geld zwar dafür bekommen, aber trotzdem irgendwo vielleicht auch den Körper dafür verkaufen. Das andere Thema, glaube ich, das dabei mitschwingt, ist oft dann das Thema Selbstbefriedigung. Wie ist denn das, wenn ich dieses Thema Selbstbefriedigung für sich alleine betrachte, ja? Ist das denn eine Sünde, wenn ich das tue, obwohl ich dabei jetzt niemandem etwas hier antue?
Genau, also auch Selbstbefriedigung ist ein Thema, was mir so arg auf dem Herzen liegt, weil das ist noch viel mehr ein Tabuthema als Pornografie. Ich habe auch den Eindruck in der Kirche, dass mehr und mehr Pornografie, vor allem bei Männern, tatsächlich was ist, wo man mehr und mehr drüber spricht, wo jetzt auch schon einige Jahre wirklich die Stimmen lauter werden, einfach weil es auch so eine Not ist, darüber zu sprechen und einfach wirklich zu thematisieren und echt Hilfe zu geben. Aber gerade Bereich Pornografie bei Frauen noch weniger, aber Selbstbefriedigung ist nochmal ein ganz anderes Schamthema, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es ist einfach so, so wichtig, einfach wirklich über beide Themen zu sprechen oder überhaupt, wie kann man gesunde Sexualität leben. Ich finde auch viel wichtiger tatsächlich erstmal auch zu gucken, so hey, was hat Gott denn eigentlich sich gedacht und wie kann man Sexualität ausleben, dass es gesund ist und nicht mit dem Gedanken, was darf ich nicht. Und ich glaube, da erlebe ich richtig oft, dass Leute eben diese Frage stellen, ist es Sünde, das und das zu machen? Und ich würde jetzt einfach mal challengen wollen so ein bisschen damit, dass, glaube ich, gar nicht immer die Frage sein sollte, erstmal ist es Sünde, weil wir wollen ganz oft das so ein bisschen abhaken, wie so ein Regelwerk. Ja, steht es in der Bibel drin oder hat Gott es jetzt genauso gesagt, ist es Sünde, ist es falsch? Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir echt uns vor Gott öffnen, weil Gott hat uns nicht zu Regelwerk berufen, sondern er will mit uns in einer lebendigen Beziehung, in einem lebendigen Austausch sein. Und ich finde es total wichtig, dass man da auch das komplette Thema in jedem Thema, aber auch im Thema Sexualität, echt Gott fragt auch, Herr, ist das, was du für mein Leben hast und was mir gut tut? Ist das, was mich näher bringt zu dir und in der Beziehung mit dir mir hilft? Weil ich habe auch richtig lange in meinem Leben mit Selbstbefriedigung selbst gestruggelt. Und für mich war ganz oft da auch die Frage, vor allem als Teenie, ist es denn falsch? Und ich habe mir gewünscht, dass jemand kommt, der einfach sagt, ja, das ist voll richtig oder ist voll in Ordnung, um mich so gerechtfertigt zu fühlen. Oder zu sagen, hey, das ist voll falsch und voll Sünde. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, hey, Gott wünscht sich eine Beziehung mit mir, wo ich mit solchen Fragen zu ihm komme und ihn erstmal frage, Herr, tut es meinem Leben gut?
Du hast selbst dieses Thema Selbstbefriedigung in deinem Leben erfahren und du sagst, es steht irgendwo dem entgegen, diese Beziehung, die du zu Gott hattest. Wie genau muss man das sehen? Also ich sage mal klar, das zu reduzieren darauf, ist das jetzt schon Sünde oder noch nicht? Kann ich das noch machen oder nicht? Aber wenn ich jetzt mal ganz nüchtern diese Frage stelle, wieso stört das denn meine Beziehung zu Gott?
Also ich habe einfach bei mir erlebt, persönlich, und ich glaube auch da hat, wie gesagt, jeder hat echt eine eigene Geschichte und auch da kann es einfach ein Zeugnis sein, dass Menschen weiterhilft. Aber ich glaube besonders bei diesem Thema Selbstbefriedigung, dass es so extrem vielschichtig ist und dass es Frauen gibt, die jetzt sagen, hey, ich habe noch nie irgendwas dazu konsumiert. Dann gibt es Leute, die konsumieren ja trotzdem Pornografie dazu. Dann gibt es Leute, die stellen sich vielleicht nur irgendwelche pornografischen Sachen vor. Bei Frauen ist es auch viel emotionaler als einfach nur visuell belegt. Ich glaube, deswegen ist einfach unglaublich wichtig, dass man da auch sich selbst nicht reinlegt, sage ich jetzt mal, sondern einfach ehrlich zu sich wird und auch sagt, hey, bin ich da in der Sucht auch? Das finde ich auch erstmal eine wichtige Frage. Und jetzt zu meiner eigenen Geschichte. Da war das tatsächlich so, dass einfach bei mir da voll viel Scham auch drin war in dem Thema. Das war immer richtig schambehaftet, einfach weil immer wieder ich auch in meinem Leben, auch in meiner Beziehung mit Gott gemerkt habe, dass ich wie an so eine Wand kam. Und Menschen, die in Selbstbefriedigung oder Pornografie wirklich gefangen sind und wirklich freikommen wollen, die schildern uns auch immer wieder, dass die wie so eine geistliche Wand haben. Die wollen an der Beziehung mit Gott weiterkommen, haben das Gefühl, es ist wie so eine geistliche Wand, wo sie nicht weiterkommen. Und irgendwann war bei mir echt der Punkt, dass ich gesagt habe, da war ich in so vielleicht Mitte 20 und da habe ich gesagt, Gott, ist es das, was du für mein Leben hast? Ist es was, mit was ich leben soll und immer wieder irgendwie so durch das durchgehe? Ist es Scham oder ist es völlig in Ordnung oder ist es Scham völlig in Ordnung? Und da habe ich einfach gemerkt, es ist so wichtig, Gott selbst zu fragen. Und dann hat Gott zu mir gesagt, nee, Rebecca, das ist nicht, was ich für dein Leben habe. Und hat mir auch wirklich klar gezeigt, wie ich da rauskommen kann. Und auch da, glaube ich, gibt es kein Schema F, sondern echt einfach mein absolut wichtigster Punkt ist, glaube ich, wirklich zu sagen, hey, du lebst in Beziehung mit Gott. Sprich mit ihm wirklich darüber. Lad ihn in die Sachen ein und lad ihn auch ein, dir zu zeigen, was wirklich gut für dich ist und was das ist, was dich näher an sein Herz bringt.
Wenn wir jetzt so über dieses Thema Selbstbefriedigung sprechen, ich sag mal, und wir uns diese Wand vorstellen, von der auch manche sagen, dass sie die irgendwann erreichen, auf dem Weg des Glaubens, wenn sie das mit sich tragen, ist es doch so, dass man sich vielleicht auch schnell selbst verurteilt dafür, dass man sich jetzt selbst befriedigt. Da möchte ich deswegen jetzt die Frage stellen, was ist denn überhaupt der Grund dafür, dass man so etwas tut?
Dass man sich verurteilt?
Dass man sich verurteilt, aber vielleicht vielmehr auch, dass man sich selbst befriedigt. Also das muss ja irgendwie einen Grund haben. Wieso tut man das?
Also ich glaube, in erster Linie ist es komplett normal und voll wichtig auch, dass man das anschaut, weil auch da haben wir leider nicht so einen guten Job als Christen gemacht, dass wir eben, wie gesagt, über das Thema gar nicht gesprochen haben. Und ich finde es super wichtig, dass man erstmal einen Diskurs über dieses Thema führen kann, dass man erstmal sagt, hey, man hört sich erstmal an, was Menschen dazu zu sagen haben, so was sie durchgehen. Ich glaube, es ist mega wichtig, wirklich, dass man anfängt, über dieses Thema reden zu können. Und es ist so, dass Menschen eine Libido haben, bevor die heiraten. Es ist so, dass Menschen das als Single haben. Es ist so, dass 13-Jährige ein Bedürfnis nach Sexualität haben, auch wenn sie überhaupt nicht emotional und geistlich und in jedem Level dafür bereit sind. Aber es ist einfach auch was Physisches. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen und wie man zum Beispiel auch als Single gesund leben kann, ohne dass man jetzt zum Beispiel sich selbst befriedigt oder in Pornografie verfällt oder in irgendwelche ungesunden sexuellen Bindungen mit irgendwelchen Leuten außerhalb der Ehe. Und ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass wir darüber reden, um auch aufzuzeigen, wie man das gesund leben kann. Und ich bin total überzeugt davon, man kann eine gesunde Sexualität haben und kann trotzdem in Reinheit leben und kann es auf eine Art und Weise machen, die Gott voll die Ehre macht und die einem auch selber vor allem voll die Ehre macht. Und ich glaube, das ist richtig wichtig, dass man da dass man da einfach Gott mit einbezieht, wie ich schon gemeint hatte. Und zum Thema Scham, das ist ein riesiges Thema, vor allem bei Frauen ist das Thema Scham, glaube ich, noch mal größer als bei Männern. Und da kann halt schon, wenn man über das Thema zum Beispiel nicht spricht oder auch in so einen destruktiven Kreislauf, sage ich jetzt mal, verfällt, kann man halt reinkommen, okay, ich habe mich selbst befriedigt oder ich habe Pornografie geschaut, danach habe ich Scham darüber, dann denke ich mir, ja, okay, jetzt ist es eh schon egal, und komme wieder in diese Spirale von Scham wieder zurück sozusagen und denke mir ja dann erst recht jetzt und dann habe ich wieder Scham. Und so kann halt wirklich auch ein Kreislauf entstehen aus Scham. Und ich glaube, in erster Linie ist es so wichtig, auch einfach Scham zu brechen. Deswegen ist mir auch so wichtig, wenn du das jetzt dir hier anhörst und wirklich mit Pornografie oder Selbstbefriedigung ein Problem hast, dass du dich erstmal nicht verurteilt fühlst, dass du dich erstmal gesehen fühlst, dass du erstmal merkst, hey, es gibt andere Frauen, die damit ein Problem haben, es gibt andere Frauen, die schon mal vielleicht damit gestruggelt haben und dass du erkennst, es geht nicht darum, irgendwie verurteilt zu werden, sondern dass du echt in Freiheit kommst. Es ist so wichtig, dass wir weder irgendwie Scham haben durch was wir tun noch was wir nicht tun, sondern Scham ist niemals der Gedanke Gottes für dein Leben und ich glaube, was einfach unglaublich stark Menschen zurückhält in jeglichen Züchten und Sachen in ihrem Leben.
Ja, du hast gesagt, es gibt kein Schema F, um aus dieser Falle rauszukommen. Kann das trotzdem ein erster Schritt sein, der für alle wichtig ist, dass man, ich sag mal, sich nicht mehr dafür schämt in dem Sinne, sich nicht mehr selbst verurteilt?
Ja, also es gibt wirklich ein paar Sachen, die wir Menschen voll an die Hand geben, wo auch in unserem Kurs, wir haben ja einen Kurs geschrieben, auch erst letzten Monat ist der rausgekommen, über eben Pornografie und Selbstbefriedigung und einfach ungesunde Beziehungen im sexuellen Sinn bei Frauen und da gibt es schon verschiedene Punkte. Wir nennen auch 5 Prinzipien von Freiheit und ein richtig wichtiger Punkt, den wir auch einfach so oft erlebt haben bei ganz, ganz vielen Leuten, die in Freiheit gekommen sind, ist wirklich der Punkt Gemeinschaft und Rechenschaftspartner, jemanden mit hineinzunehmen in deinen Prozess und wirklich bei den Frauen jetzt zum Beispiel einer guten Freundin, bei einem Mann, einen guten Freund vom Kleingeschlecht, jemand am besten mit hineinzunehmen und ehrlich zu erzählen, was dein Problem ist, ehrlich zu erzählen von dem, wie es dir geht damit, ehrlich auch vor Gott zu werden, ist auch voll, voll wichtig, aber auch werd ehrlich vor jemand anderen, dem du Vertrauen schenken kannst, den du kennst gut und der am besten nicht selber mit dem Problem gerade am Struggle ist, sondern vielleicht das schon Durchbruch erlebt hat, Und einfach ehrlich zu werden damit und auch zu sagen, hey, ich möchte, dass ich, wenn ich in dem Thema Fall oder wenn ich voll Probleme habe damit, dass ich zu dir kommen kann und dass ich auch einfach ehrlich werden darf vor dir. Und ich habe auch echt, wenn ich darf, würde ich kurz ein Zeugnis erzählen, weil ich selber auch mehrere Frauen begleite, die genau in dem Prozess stehen. Und ich hatte erst vor ein paar Wochen, dass ich auf einmal den Eindruck hatte, einer Freundin eine Nachricht zu schicken, ich habe ihr einfach eine Nachricht geschickt, wo einfach nur drin stand, hey, du bist unglaublich geliebt. Und das war einfach eine Nachricht, wo einfach im Moment mir auf dem Herzen war, es ihr zu schicken. Und danach, eine Woche später oder so, hat sie mir gesagt, hey, Rebecca, das war so ein krasser Moment, weil ich habe seit Wochen zum ersten Mal wieder wirklich, wirklich gestruggelt, dass ich mich selbst befriedigen wollte. Und ich wollte das gar nicht, sondern habe echt gesagt, Gott, ich kann das nicht. Wie, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann habe ich das Gefühl, ich fall und ich will es gar nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie da gerade nicht rauskomme aus der Spirale. Und in dem Moment hat sie von mir diese Nachricht bekommen, du bist unglaublich geliebt. Und die hat gesagt, es war, als wäre es komplett von ihr abgefallen. Und alleine das, also einfach dieses Bedürfnis ist von einem Moment auf den anderen komplett von ihr abgefallen. Und sie hat einfach eine Zeit von Lobpreis gehabt und ist einfach vor Gott gekommen und hat eine richtig gute Zeit mit ihm. Und ich finde, das zeigt halt auch, dass es nie nur um was Physisches geht, sondern dass da viele, viele Sachen verbunden sind, wie zum Beispiel auch einfach dieses total normale Grundbedürfnis, geliebt und gesehen zu sein.
Super, vielen Dank dir, Rebecca, für diese Einblicke und deine Gedanken zu diesem wichtigen Thema. Wenn jetzt jemand von den Hörerinnen oder Hörern sich denkt, ja, ich könnte da wirklich Hilfe gebrauchen und auch ganz konkret, wo findet er Hilfe bei euch?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man uns natürlich über Social Media erreichen. Wir haben einen Kanal, der heißt generation.esther.bewegung und den gibt es auch in verschiedenen anderen Sprachen auch, aber im Deutschen heißt das so. Und da kann man uns gerne einfach eine private Nachricht schreiben. Ansonsten auch über info@free-indeed.de. Da kann man auch einfach uns eine Nachricht hinschicken. Und ansonsten einfach auf unserer Webseite free-indeed.de vorbeischauen. Wir haben, wie gesagt, verschiedene Online-Kurse. Und auch für Frauen wird mit Generation Esther unsere, die Sachen, die wir für Frauen machen, einfach auch mehr und mehr, weil wir glauben, dass es einfach so wichtig ist, dass auch Frauen echt in Freiheit kommen und dass vor allem diese Themen echt thematisiert werden. Und gerade eben, wie ich vorhin schon meinte, gibt es eben den Kurs, der heißt Rein. Und das ist ein Online-Kurs, wo auch man mit einer Rechenschaftspartnerin durch diesen Kurs interaktiv durch 20 Einheiten geht, wo es wirklich darum geht, hey, was hat Gott sich unter Reinheit vorgestellt und wie kann ich komplett frei werden von Pornografie und Selbstbefriedigung als Frau?
Ein herzliches Dankeschön geht hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb an Rebecca Wagner. Sie war heute mit uns live verbunden, hat uns Einblicke gegeben zu diesem Thema Pornografie, Selbstbefriedigung, auch Wege gezeigt, wie man aus diesen Dingen herauskommen kann. Das war der Abend der Jugend heute, Montagabend bei Radio Horeb. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Unsere WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. An diese Nummer könnt ihr schreiben mit Themenvorschlägen, eure Fragen, eure Anregungen, euer Feedback zu diesem Abend der Jugend hier bei Radio Horeb 0171 57 53 200. Kommt auch auf unsere Homepage www.horeb.org. Da könnt ihr den Abend der Jugend nachhören. Ab morgen ist das auf dieser Homepage www.horeb.org möglich. Euch alles Gute, noch einen gesegneten Abend. Bis zum nächsten Montag, euer Nikolaus.